SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Tagelang hat Donald Trump Dänemark und den NATO-Partnern wegen Grönland gedroht. Jetzt zeichnet sich offenbar eine Lösung ab. Der US-Präsident hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit NATO-Generalsekretär Rutte über die Grönlandfrage gesprochen. Dabei haben sich die beiden in wichtigen Punkten geeinigt. Trump hat am Abend die Strafzölle zurückgenommen, mit denen er 8 europäische Staaten ab Februar belegen wollte. Aus Davos berichtet Katrin Hondl.
Um einen Deal im Sinne einer beschlossenen Einigung handle es sich aber noch nicht, hieß es aus informierten Teilnehmerkreisen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Das geplante Abkommen sehe demnach eine Neufassung des 1951 geschlossenen Verteidigungsabkommens zwischen Dänemark und den USA vor. Dieses Abkommen regelt bislang die Stationierung US-amerikanischer Truppen auf Grönland. Außerdem soll es bei kommenden Verhandlungen um Investitionskontrollen gehen. Die USA wollten demnach mitentscheiden, wer auf grönländischem Boden investieren und zum Beispiel Bodenschätze abbauen darf oder nicht. Auch sei ein stärkeres Engagement der europäischen NATO-Staaten in der Arktis vorgesehen.
Dänemarks Regierung hat erleichtert auf die Nachrichten aus Davos reagiert. Außenminister Rasmussen sagte, es sei positiv, dass Trump Grönland nicht militärisch angreifen wolle und die Strafzölle erstmal wieder zurückgezogen habe. Unser Skandinavien-Korrespondent Arne Bartram berichtet.
Rasmussen hofft, dass sich die Kommunikation zwischen der dänischen und der US-Regierung jetzt verbessert und setzt weiter auf ein enges Verhältnis zu den Amerikanern. Die USA seien mehr als nur Donald Trump und das Land nach wie vor Dänemarks wichtigster Verbündeter. Kritik kommt dagegen von einer der grönländischen Abgeordneten im dänischen Parlament, Aya Chemnitz. Sie stört sich daran, dass US-Präsident Trump nur mit dem NATO-Generalsekretär verhandelt habe. Auf Facebook hat sie geschrieben, die NATO habe kein Mandat, über Grönland zu verhandeln, ohne Grönland selbst zu beteiligen.
Und auch aus Deutschland gibt es erste Reaktionen. Bundesfinanzminister und Vizekanzler Klingbeil ist ebenfalls erleichtert über den möglichen Kompromiss in der Grönlandfrage. In den ARD-Tagesthemen warnte der SPD-Politiker, Europa dürfe sich jetzt trotzdem nicht zurücklehnen.
Wer nicht verstanden hat in dieser Situation, dass Europa jetzt vorankommen muss, dass wir besser werden müssen, dass wir über unsere Verteidigungsfähigkeit, über unsere Wettbewerbsfähigkeit, über die Stärke auch des europäischen Finanzmarktes, dass wir da jetzt große Schritte gehen müssen und nicht weitermachen können in diesen Trippelschritten wie in den letzten Jahren, das ist das klare Signal der letzten Tage.
Soweit Vizekanzler Klingbeil in den Tagesthemen. In Griechenland sind bei Unwettern mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Ein schweres Sturmtief verursacht vor allem über dem Großraum Athen Gewitter und Starkregen. Auf Videos in griechischen Medien sind Wassermassen in Straßen zu sehen. Häuser wurden evakuiert, S-Bahn-Stationen gesperrt. Durch umgestürzte Bäume kam es zu Stromausfällen. Schulen blieben vorsorglich geschlossen und Fähren in den Häfen. Laut Prognose dauern die Unwetter auch heute noch an. Die Pflege im Heim wird in Deutschland immer teurer. Sowohl die Krankenkasse AOK als auch der Verband der Ersatzkassen haben jetzt neue Zahlen vorgelegt. Demnach kostet ein Heimplatz im bundesweiten Schnitt zum ersten Mal knapp über 5.000 Euro. Der Eigenanteil der Bewohner im ersten Jahr im Heim liegt durchschnittlich bei 3.245 Euro. Allerdings gibt's große regionale Unterschiede. Im Ländervergleich am höchsten ist der Eigenanteil in Bremen und Nordrhein-Westfalen, am niedrigsten ist er in Sachsen-Anhalt. Je länger man im Heim ist, desto mehr übernimmt die Pflegekasse. Nach dem Spätdienst noch mit dem Bus oder Bahn nach Hause fahren, das geht nicht überall. Eine Fahrplananalyse des SWR Data Lab zeigt, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind rund 300.000 Menschen werktags ab 20 Uhr vom ÖPNV abgeschnitten. Einzelheiten dazu von Jan-David Runte.
Ruftaxis und Rufbusse sollen die Lücken schließen, das tun sie aber nicht optimal, kritisiert der Fahrgastverband ProBahn. Diese Bestellangebote seien oft kompliziert und zu lange im Voraus zu buchen. Die baden-württembergische Landesregierung will bis 2030 alle Orte von 5 Uhr morgens bis Mitternacht erreichbar machen. Ob das finanziert werden kann, sei wegen der so wörtlich dramatischen Haushaltslage noch unklar, teilt das Verkehrsministerium mit. Auch in Rheinland-Pfalz sei es laut Umweltministerium ein, Zitat, absoluter Kraftakt, mehr Geld für den ÖPNV bereitzustellen. Welche Regionen besonders abgehängt sind, zeigen die Recherchen des SWR Data Lab in interaktiven Karten auf swr.de.
In 2 Monaten, am 22. März, ist in Rheinland-Pfalz Landtagswahl. Aktuell wäre dann die CDU stärkste Kraft. Das geht aus dem neuesten repräsentativen Rheinland-Pfalz-Trend des SWR hervor. Demnach käme die CDU unverändert wie im Oktober auf 29% der Stimmen. SWR-Reporter Lennart Sönden berichtet.
Zweitstärkste Kraft wäre die SPD, die im Vergleich zum Oktober um 3 Prozentpunkte zulegen und 26% erreichen würde. Die AfD würde leicht verlieren und käme auf 18%. Die Grünen stünden unverändert bei 10%. In den Landtag kämen sonst nur noch die Linken mit 6%. Die Freien Wähler kämen auf unverändert 4% und würden damit den Einzug in den Landtag verpassen. Auch FDP und das BSW kämen nicht in den Landtag.
Wir schauen zum Fußball. In der Champions League hat Bayern München am Abend den belgischen Meister Saint-Gilloise mit 2:0 besiegt. Damit sind die Bayern vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Joshua Kimmich sieht das als kleinen Vorteil.
Ich glaube schon, dass es ein Vorteil sein kann, nicht durch die Playoffs zu müssen. Auf der anderen Seite ist gerade auch gesagt, Paris ist letzte auch durch die Playoffs gegangen, hat das Ding dann gewonnen. Man weiß nie, was der beste Weg ist, aber natürlich wird es uns helfen, was die Körner angeht, 2 Spiele weniger zu haben.
Eintracht Frankfurt ist dagegen in der Champions League ausgeschieden. In Aserbaidschan verloren die Hessen mit 2:3 gegen Karabach Akdam. Und wahrscheinlich haben auch gestern wieder sehr viele Leute gewettet auf diese Spiele in der Champions League. Anbieter von Sportwetten stehen jetzt im Verdacht, gegen mehrere geltende Glücksspielregelungen zu verstoßen. Bei SWR-Recherchen für das Wirtschaftsmagazin Plus Minus ging es unter anderem um die Klage eines Mannes, der bei Sportwetten 35.000 Euro verloren hatte. Einzelheiten von Nick Schader.
Das Landgericht Köln hatte einem Spieler Recht gegeben, der rund 35.000 Euro bei Sportwetten verloren hatte. Da der Anbieter Bet365 laut Gericht zum fraglichen Zeitpunkt keine gültige Lizenz hatte, wurde er verurteilt, sämtliche Verluste zurückzuzahlen. Doch das sei nie passiert, so der Spieleranwalt. Bet365 hat seinen Sitz auf Malta. Dort schützt eine Art Spezialgesetz die Wettanbieter vor Urteilen aus anderen Ländern. Juristen halten dieses Malta-Gesetz für europarechtswidrig. Bet365 teilte mit, man nehme alle rechtlichen Vorgaben sehr ernst und sei zuversichtlich, sie einzuhalten.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch heute hält sich in einzelnen Regionen wieder zäher Nebel, hauptsächlich am Oberrhein, an der Donau und am Bodensee. Sonst scheint nach einem frostigen Morgen erstmal häufig die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen dann immer mehr Wolken auf. Von der Main-Tauber-Region bis zur Ostalb bleibt es am längsten sonnig. Am Abend kann es im Westen von Rheinland-Pfalz etwas regnen, lokal kann es dann auch glatt werden. Die Temperaturen erreichen heute maximal 0 Grad in Oberschwaben, 7 Grad werden es in der Pfalz und 8 Grad im Schwarzwald.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Manche machen mit, weil sie nach den Feiertagen rund um den Jahreswechsel einfach eine Pause vom Alkohol brauchen. Manche, weil sie weniger Geld in der Kneipe ausgeben wollen und andere, weil sie generell gesünder leben wollen. Der Dry January wird gerade immer beliebter. Einen Monat lang keinen Alkohol trinken. Die ganze Woche über beschäftigen wir uns deswegen hier in unserer Serie mit den Risiken von Alkoholkonsum. Alkohol ist in Deutschland im Alltag ja fest verankert. Er ist schnell und überall verfügbar und das im Vergleich zu vielen Ländern auch relativ günstig. Das zeigen auch jüngste Zahlen des Statistischen Bundesamts. Alkohol ist also die Alltagsdroge bei uns. Und wenn es darum geht, wie die Politik mit Drogen umgehen soll, kommt der Drogenbeauftragte der Bundesregierung ins Spiel. Das ist im Moment der Mediziner Hendrik Streeck von der CDU. Herr Streeck, beim Discounter bekommt man eine Flasche Wein schon für 2 bis 3 Euro. Sind denn alkoholische Getränke in Deutschland insgesamt zu billig?
Also alkoholische Getränke sind in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern schon billig. Wir haben auch eine starke Unterscheidung in der Besteuerung zwischen Bier, Wein, hochprozentigem Alkohol. Und daher haben wir nicht nur, also medizinisch gesehen, wenn man das so als Blick als Arzt drauf schaut, nicht nur das Problem, dass wir einen sehr günstigen Zugang zu Alkohol haben, sondern man kriegt überall eigentlich Zugang zu Alkohol und jederzeit.
Nun fordern ja Ärzteverbände schon länger höhere Steuern auf Alkohol, um dann auch die Kosten von Alkoholerkrankungen fürs Gesundheitswesen zu senken. Auch Gesundheitspolitiker aus Ihrer Partei und der SPD haben das zuletzt befürwortet. Wie stehen Sie persönlich dazu?
Also als Arzt ist es für mich ganz klar, dass sich eine höhere Tabaksteuer und Alkoholsteuer Sinn macht.
Das eine ist ja natürlich der Preis. Sie haben vorhin auch schon angesprochen, Alkohol ist leicht zu bekommen in Deutschland. Nun gibt es ja manche europäische Länder, ich nenne jetzt mal Schweden als Beispiel, wo es besonders extrem ist. Da kann man Getränke mit einem Alkoholgehalt von über 3,5% nur bei einem staatlichen Getränkemarkt kaufen und nicht im Supermarkt. Wäre sowas auch ein Ansatz, um den Konsum runterzubekommen?
Das ist in der Tat in Deutschland auch ein Problem. Wir haben einen 24-Stunden-Verkauf zum Beispiel an Tankstellen. Wir haben aber auch die Problematik, dass im Supermarkt, wenn man ansteht, dass da rechts und links häufig Cognacflaschen oder ähnliches stehen. Das macht es zum Beispiel sehr schwer für trockene Alkoholiker, die gerade versuchen wegzukommen vom Alkohol oder weggekommen sind vom Alkohol und nicht dauernd daran erinnert werden müssen. Ich habe lange in den USA gelebt, da war es vollkommen selbstverständlich, dass Alkohol, Wein, Bier nur im speziellen Fachgeschäft zu bekommen ist, ohne dass jemand das Gefühl hatte, dass es irgendwie Einschränkungen gibt in der Verfügbarkeit. Ich glaube, hier muss man auch nach und nach ein Umdenken erreichen, dass klar wird, dass Alkohol im Grunde nicht nur ein Genussmittel ist und auch vielleicht auch in Teilen Teil unserer deutschen Tradition, aber gleichzeitig auch ein Nervengift, ein Zellgift und für bestimmte Menschen gefährlich, vor allem aber auch für Schwangere. Wir haben viel zu viele Kinder, die geboren sind, die mit einer fetalen Alkoholspektrumstörung, also einer Schädigung, die durch Alkohol verursacht wurde.
Wenn Sie da so ein bisschen in Ihre Partei und auch in die Regierungskoalition in Berlin reinhören, merken Sie da, dass viele andere Abgeordnete offen wären für solche Regelungen, wie Sie es gerade vorschlagen?
Also ich spüre schon eine Offenheit, aber ich habe da natürlich nicht mit allen geredet. Wir haben über Tabaksteuer einen Passus im Koalitionsvertrag, dass man hier über eine moderate Anhebung diskutieren will. Wo wir jetzt aber anfangen, also als ersten Schritt, ist das begleitete Trinken abzuschaffen. Das bedeutet, wir haben einen Paragraphen, der erlaubt, dass 14- bis 16-Jährige schon im Beisein der Eltern Alkohol trinken können im Restaurant. Es gibt keinen Grund, warum Alkohol für Jugendliche oder Kinder fast noch gesund sein soll, wenn die Eltern daneben sitzen. Und das wollen wir abschaffen. Und da sind, glaube ich, alle sowohl im Bundesrat als auch im Bundestag einig, dass das ein veraltetes Gesetz ist und weggehört.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage, Herr Strick. Wie sieht es denn eigentlich bei Ihnen persönlich aus? Machen Sie mit beim Dry January?
Ja, also es gibt ja verschiedene Monate, wo das angeboten ist. Es ist einmal Dry January, dann natürlich die Fastenzeit nach dem Karneval und dann gibt es den Sober Oktober. Und man könnte auch alle drei machen. Bei mir war es früher in der Tat so, ich habe den Dry January gemacht, jetzt bin ich aber im Karneval in einem Land mit einer Karnevalshochburg, sodass ich es auf die Fastenzeit ganz klassisch verlegt habe, also nach dem Aschermittwoch.
Aber da könnte man jetzt auch umgekehrt sagen, dass ja eigentlich, wenn es einen Kulturwandel geben soll, man auch Karneval ohne Alkohol feiern kann, oder? Oder geht
ja,
das nicht?
Ich habe auch Freunde von mir, die feiern auch den Karneval ohne Alkohol, das stimmt.
Henrik Strick war das. Der CDU-Politiker ist Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Morgen spreche ich in unserer Serie zum Dry January dann mit der Suchtmedizinerin Barbara Schneider darüber, ob wir als Gesellschaft im Umgang mit Alkohol schon klüger geworden sind.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Brüssel treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU am Abend zu einem Sondergipfel. Der war eigentlich angesetzt worden, um eine Reaktion auf die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Trump zu besprechen. Aus Brüssel berichtet Thomas Spickhofen.
Es gehe um die jüngsten Entwicklungen in den transatlantischen Beziehungen und ihre Folgen für die EU, heißt es aus dem Büro von Ratspräsident Costa. Der Gipfel finde statt, ungeachtet der Ankündigung von Präsident Trump, nun doch auf die für den 1. Februar angedrohten Zölle zu verzichten. Die EU wird auch erst einmal selbst eine Haltung finden müssen zu dem, was nach dem Gespräch des US-Präsidenten mit dem NATO-Generalsekretär bekannt wurde. Und die transatlantischen Probleme sind ja auch durch die Entwicklungen gestern Abend nicht geringer geworden.
Auch Bundeskanzler Merz wird an dem Sondergipfel in Brüssel teilnehmen. Im Moment ist er noch beim Weltwirtschaftsforum in Davos und dort soll er am Vormittag eine Rede halten. Es wird erwartet, dass er darin dann auch auf Donald Trumps Rede gestern in Davos Bezug nehmen wird. Keine leichte Aufgabe, findet unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Wilhelms.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Eine gute politische Rede zu halten ist schwierig. Wir Korrespondenten hier im SWR Hauptstadtstudio hören in jeder Bundestagssitzungswoche Dutzende Reden. Und bei weitem nicht alle sind erinnerungswürdig. Je größer das Publikum, desto höher die Erwartungen. Eine echte Herausforderung also für Friedrich Merz heute in Davos. Es würde mich nicht wundern, wenn der Kanzler heute mit so etwas wie einem Kater aufwacht. Der Schädel dürfte ihm aber nicht vom Alkohol brummen, Merz trinkt schließlich kaum, sondern von dem, was Donald Trump gestern in Davos erzählt hat. Ein Mix aus Drohungen, Desinformation, inkohärenten Anekdoten, schwer zu verdauender Stoff. Wie antwortet der Kanzler heute also darauf? Wie könnte irgendwer darauf die richtigen Worte finden? Stellt man die Faktenlage klar? Ignoriert man so etwas? Macht man sich klein? Macht man sich groß? Bisher hat noch niemand eine funktionierende Strategie für den Umgang mit Donald Trump gefunden. Und damit steigt die Erwartungshaltung einmal mehr vor Merz heutiger Rede. Ob er sie erfüllen kann? Ich bezweifle es. Aber wünschen würde ich es. Ihm und uns.
Und auch um die Ukraine könnte es in der Rede von Merz gehen. Die US-Sondergesandten Witkoff und Kushner wollen heute in Moskau wieder mit dem russischen Präsidenten Putin über ein Ende des Kriegs dort sprechen. Zuletzt hatte Putin die beiden Anfang Dezember empfangen. Seit Monaten laufen diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges. Auf dem Tisch liegt aktuell eine überarbeitete Fassung eines ursprünglich von den USA vorgelegten Friedensplans. Wichtige Fragen sind aber nach wie vor offen, darunter russische Gebietsansprüche und auch Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Rund 5 Wochen nach dem Anschlag am Bondi Beach gedenken die Menschen in Australien an einem nationalen Trauertag heute der Opfer. Um 9 Uhr unserer Zeit findet eine Schweigeminute zum Gedenken an die 15 Toten statt. In die Oper in Sydney sind Überlebende, Angehörige und Rettungskräfte zu einem Abend der gemeinsamen Trauer eingeladen. Am 14. Dezember hatten 2 mutmaßliche Islamisten an dem Strand auf eine Feier zum jüdischen Chanukka-Fest geschossen. Von einem antisemitischen Anschlag jetzt zu Vorkehrungen, die antisemitische Straftaten verhindern sollen. Es ist der größte Polizeieinsatz in Freiburg seit dem Papstbesuch 2011. Am Abend spielt der SC Freiburg in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv. Etwa 1000 Polizisten werden rund um das Spiel in der Stadt im Einsatz sein. Freiburgs Polizeivizepräsident Uwe Oldenburg schätzt die Bedrohungslage so ein.
Wir haben keine konkreten Hinweise auf irgendeine Form einer schlimmeren Störung. Aber das Gefährdungsniveau ist auf einem hohen abstrakten Niveau. Die israelische Mannschaft hier in Deutschland ist ein potenzielles Ziel für wen auch immer. Und insoweit sind unsere Sicherheitsmaßnahmen daran ausgerichtet, von ganz wenig bis ganz viel. Das kann von der Farbschmiererei bis zu einer größeren Schadenslage alles denkbar sein. Und so sind wir aufgestellt, dass wir alles Denkbare eigentlich in den Griff bekommen können.
Im Prozess gegen den früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Axel E. Fischer aus dem Kreis Karlsruhe wird am Vormittag das Urteil erwartet. Fischer muss sich seit über einem Jahr wegen Korruptionsvorwürfen vor dem Oberlandesgericht München verantworten. Einzelheiten von SWR-Reporter Matthias Zurawski.
Fischer soll im Europarat jahrelang Zehntausende Euro aus Aserbaidschan bekommen haben. Als Gegenleistung soll er sich in der Parlamentarischen Versammlung des Rats für das Land eingesetzt haben. Der Vorwurf der Bestechlichkeit sei bewiesen, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer am Montag. Er forderte eine Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten sowie verschiedene Geldzahlungen von insgesamt mehr als 100.000 Euro. Der Ex-Abgeordnete selbst wies die Vorwürfe erneut zurück. Seine Anwälte forderten Freispruch. Fischer sitzt seit Weihnachten im Gefängnis, weil er vor Gericht mehrfach unentschuldigt fehlte.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.